So, musst du dir ein bisschen einrichten.
Das sind die Redner, die nichts auf die Kanzel mitbringen als die Bibel. Und einen kleinen Sticky habe ich gesehen. Richard, ich wünsche dir Gottes Segen.
Ein herzliches Dankeschön für die Einladung, für die warmen Willkommensworte in eurer Mitte. Ihr müsst entschuldigen, dass meine Frau und ich euren Altersdurchschnitt ein wenig anheben, denn mit 74, 75 verändert sich der Querschnitt. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir schon lange dem Herrn dienen und folgen dürfen. Und wenn ich an all die Jahrzehnte zurückdenke, des Kontakts hier nach Hanau, auch zu Manfred und mittlerweile zu manchem anderen, dann bin ich dankbar, auch für das, was ich heute Morgen hier in diesem Gebäude gesehen habe. Für diesen heutigen Ordinationsgottesdienst, lieber Tobias, liebe Mirjam, möchte ich ein Wort Gottes lesen aus dem ersten Timotheusbrief, das Paulus an seinen Mitarbeiter schreibt, als er ihn eigenständig in die große Verantwortung nach Ephesus gesandt hat. Eine Gemeinde, die Paulus gegründet hat, die er 3 Jahre lang betreut hat. Und jetzt wird dieser noch relativ junge Mann in diese Verantwortung eingesetzt. Und dazu ermutigt er ihn. Und dieses Wort der Ermutigung, das möchte ich dir und euch und uns allen lesen. Und dazu einige erläuternde, vertiefende, ausrichtende, stärkende Aussagen machen. Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, von Vers 14: Ich schreibe dir das alles, obwohl ich hoffe, schon bald zu dir zu kommen. Falls ich aber länger ausbleibe, sollst du wissen, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss, das heißt in der Gemeinde des lebendigen Gottes, die die Säule und das Fundament der Wahrheit ist. Wahrhaftig, das Geheimnis unseres Glaubens ist groß. Er wurde offenbart im Fleisch, gerechtfertigt durch den Geist, geschaut von den Engeln, verkündigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Damit du weißt, wie man sich im Haus Gottes verhält. Hier geht es jetzt nicht um die Hausordnung, die alle Mieter kennen, wann gefegt werden muss und wer für was dran ist. Hier geht es jetzt auch nicht um architektonische Regeln, ob eine Kirche einen Turm und Glocken haben muss oder nicht. Hier geht es jetzt auch nicht, ob der Versammlungsraum hell oder dunkel sein muss, ob man Krawatte trägt oder nicht, ob Frauen links sitzen, Männer rechts sitzen, und was es dergleichen viele Regeln gibt. Nein, hier geht es um etwas viel, viel Wesentliches. Hier geht es darum, wie man sich im Haus Gottes bewegt, das die Gemeinde ist. Gemeinde ist ein Geheimnis aus dem Herzen Gottes, aus der Ewigkeit herkommen. Ehe Gott Himmel und Erde geschaffen hat, ehe ein Atom den Atomkern umkreiste, ehe irgendein Lebewesen sich bewegte, eine Blume blühte und ein Stern leuchtete, da war im Herzen Gottes dieser Plan bereits geboren. Nicht nur die Erschaffung der Menschheit, nicht nur all seine grandiosen Ideen, sondern auch der Heilsplan in Christus Jesus und die Gemeinde. als Paulus von der Gemeinde Ephesus und von ihren Ältesten Abschied nimmt in Milet, da sagt er ihnen: Gebt Acht auf die Herde, in die euch der Heilige Geist gesetzt hat. Gebt Acht auf die Gemeinde, die sich Gott mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat. Sollte es hier jemand geben, der noch kleinkariert von Gemeinde denkt, der möge jetzt bitte diesen Gedankenmüll ausräumen. Sollte noch jemand hier sein, der Gemeinde so mit links behandelt, der Gemeinde für eine der vielen Vereine hält, sollte noch jemand hier sein, der Gemeinde als Anlass für Veranstaltungen hält, dem möchte ich nachdrücklich sagen, dass er irrt. Dass er viel zu kurz und dass er viel zu verlustbringend denkt. Gemeinde ist aus dem Herzen Gottes geboren und so wertvoll, dass Gott das Wertvollste dafür gegeben hat. Es wäre für Gott kein Problem gewesen, nicht mal mit Fingerschnippen, sondern mit einem Wort ein weiteres Universum zu schaffen. Aber das reicht nicht, um Gemeinde zu bauen. Gott hat sich seine Gemeinde mit dem Blut seines Sohnes erkauft. Das Heil in Jesus Christus wird individuell und persönlich erlebt. Aber das Heil in Jesus Christus wird gemeinsam gelebt. Das ist Gemeinde. Und hier möchte ich ganz bewusst dem herrschenden Zeitgeist des Individualismus, der Selbstverwirklichung, der Selbstliebe, des Narzissmus entgegentreten und sagen: Der Gemeinde Jesus geht es darum, dieses persönlich erlebte Heil gemeinsam auszuleben. Und in diesem Sinne ist Gemeinde Haus Gottes, Wohnort Gottes. Gott wohnt nicht in Häusern mit Händen gemacht, sondern Gott wohnt in Herzen und Leben von Menschen, die er durch das Erlösungswerk Jesu Christi aus Sünde und Schuld herausgeführt hat, die er zum Leib Jesu zusammengeführt hat. Und in diesem Haus wohnt er. Dieses Haus ist die Gemeinschaft all derer, die sich zur Gemeinde zählen. Ganz korrekt, dem Wort folgend und logisch und ehrlich weitergedacht, gibt es kein Christsein ohne Gemeinde. Ich treffe hin und her Leute, die ich anspreche. Wir sind in Darmstadt eine Gemeinde, auch mit stark fluktuierenden Besuchern. Und dann, wenn ich frage nach der freundlichen Begrüßung: Schön, dass Sie hier sind. Wo kommen Sie denn her und was hat Sie denn hierher geführt? Ja, wissen Sie, ich suche meine Gemeinde. Und sage ich, da sind Sie hier völlig falsch, denn wir sind Gemeinde Jesu. Und wenn ich dann erstaunt angeschaut werde, dann sage ich, offensichtlich haben Sie noch nicht begriffen, worum es geht. Nicht Sie suchen Gemeinde, sondern Gott möchte Sie in eine Gemeinde hineinstellen. Und wenn ich dann die Übergeistlichen höre, die da behaupten, der Herr führt sie irgendwo anders hin, dann frage ich immer, welcher Herr? Wahrscheinlich die drei großen Buchstaben, ICH, das dicke, fette Ich der Selbstverwirklichung. Gemeinde ist Haus Gottes. Gemeinde ist Gemeinschaft derer, in deren Leben Christus ist, Gemeinde ist der Ort, wo der Christus in uns Gestalt gewinnt, in dem Wirken Gottes durch sein Wort, durch seinen Geist, durch die Gemeinschaft mit den Menschen. Und hier sagt Paulus dem Timotheus: Ich möchte, dass du weißt, wie man sich im Hause Gottes bewegt. Ich möchte, dass dein Denken diese Dimensionen hat, zu wissen, dass hier etwas ist, was mehr ist als zeitlich, was mehr ist als gegenwärtig, was mehr ist an irgendeinem geografischen Ort nur, was ein Stück Ewigkeit ist. Tobias, du darfst nie vergessen, wenn du hier jetzt deinen Dienst fortsetzt, du sollst wissen, wie du dich bewegst, wie du wandelst, wie du lebst, wie du denkst, wie du handelst, wie du mit Menschen umgehst, wie du Menschen herausforderst, wie du Menschen hilfst, wie du mit Menschen betest, dass du weißt, wie man sich dort bewegt. Denn, sagt Paulus, und jetzt führt er zur Verstärkung des an sich schon gewaltigen Gedankens, die Gemeinde Gottes, sagt er, die ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit ist. Ephesus hatte einen großen, wunderbaren Diana- und Artemis-Tempel. Dieser Tempel zählte zu den 7 Wundern des Altertums. 127 Marmorsäulen bildeten die Struktur dieses Tempels. Jede der Säule war von einem König und Herrscher gestiftet, reich verziert mit Gold, Edelsteinen und anderen Dingen. Das war eine Pracht ohnegleichen. Paulus aber sagt, die Gemeinde ist der Pfeiler der Wahrheit. Gibt es hier noch jemand, der geringschätzig von der Gemeinde denkt? Gibt es hier noch jemand, der so kleinkariert, da dies und jenes bemäkelt? Ein Pfeiler der Wahrheit. Da liegt der Gedanke der Festigkeit, des Tragens, aber auch der Schönheit des Diana- und Artemis-Tempel beieinander. Und ein zweiter Ausdruck, ein Fundament der Wahrheit. Ihr habt gebaut. Je größer ein Bauwerk, desto gründlicher muss die Sache mit dem Fundament sein, sonst gibt es Schwierigkeiten. Das war im Altertum. Um die Zeit, als es Paulus schreibt, da war eine riesig große Baustelle, die jetzt langsam vollendet wurde. Und das war die Renovierung des Tempels in Jerusalem. Und der Herodes des Großen hatte diese Arbeit begonnen. Er hatte das ganze Areal erweitert, riesige Stützmauern errichtet an den Hängen des Tempelberges. Und dort, das haben Archäologen unsere Tage ausgegraben, liegen riesige Bausteine. Dort liegt ein Block 12 Meter lang, 3 Meter hoch, 5 Meter tief, wiegt über 500 Tonnen. Mineralogische Untersuchungen zeigen, der ist ein Stück weit weggebrochen worden. Keiner weiß wie, keiner weiß, wie er transportiert wurde, keiner weiß, wie er eingebaut wurde, aber er ist da. Das war damals in den Gedanken der Menschen, darüber wurde gesprochen. Und Paulus verwendet diese Bilder, um Werte deutlich zu machen. Und so sagt er, das alles, so fantastisch das ist. Übrigens, er nimmt nicht Bezug auf die Pyramiden. Die sind in dem Zusammenhang gar nicht so beeindruckend. Ein Fundament der Wahrheit. Ist das die Gemeinde aber in sich selbst? Ist sie der Pfeiler? Ist sie das Fundament? Nein, hier steht der bestimmte Artikel der Wahrheit. Und die Wahrheit ist in der Bibel kein moralisch-philosophisches Prinzip. Die Wahrheit ist in der Bibel eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Und damit kommen wir jetzt zum Mittelpunkt, zur Zentrale all dessen, was Paulus hier vermitteln will. All das, was Gemeinde von Gott her sein soll und sein wird, wird sie nur durch Jesus Christus, wenn er im Zentrum steht, wenn er wirken kann, wenn er Gestalt gewinnt in der Gemeinde und wenn die Gemeinde sich auf ihn gründet. Jesus sagt dem Petrus, du bist Petrus. Auf diesem Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Petros heißt aus dem Griechischen Fels, Stein, Baustein. Und Petra heißt aus dem Griechisch-Aramäischen Felsen, Gebirge. Hier hat Jesus nicht den ersten Papst eingesetzt, sondern hier hat Jesus gesagt, du bist Petros, du bist ein Baustein. Und auf diesen Petra, auf dieses Fundament will ich meine Gemeinde bauen. Was ist denn das Fundament? Es ist das Bekenntnis des Petrus. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wir bekennen als Gemeinde vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, Jesus ist der Herr. Jesus ist der Sohn Gottes, durch den Himmel und Erde geschaffen worden sind. Auf ihn und auf ihn nur allein ist die Gemeinde gebaut, als Pfeiler und Fundament in ihrem Bekenntnis zu Jesus. Und jetzt wird Paulus direkt feierlich. Wer den griechischen Text zur Hand nimmt, wer ihn sorgfältig studiert, und dafür gibt es genügend Fachleute, die sagen, jetzt kommt ein Hymnus. Da ist in der Sprache die Poesie gerade zuzuspüren. Und Leute, die als Künstler und Musiker ein Gefühl dazu haben, die sagen, da klingt innerlich eine Melodie mit. Und so bezeugen uns die Hymnologen, so heißen die Fachleute für diesen Bereich. Das ist eine Hymne, geistgewirkt in der Gemeinde. Paulus nimmt ja Bezug darauf, dass es dreierlei Liedgut in den Gemeinden gab. Psalmen, es waren alttestamentliche Psalmen, die nach Melodien gesungen wurden, die wir nicht mehr kennen. Dann spricht er von Liedern. Das waren selbstverfasste Lieder und die gewisse Dinge ausdrückten. Und dann von Hymnen. Das führt uns hin zu geistgewirkten Lobgesängen, wenn eine Gemeinde dadurch durchflutet wird und mit dem Heiligen Geist zu singen beginnt. Nichts kann das übertreffen. Und wenn dann dieser Hymnus ausgelegt wird. Ich habe das einmal als junger Pastor erlebt, als ich einen geistlichen Aufbruch erlebte. Und dann erlebte ich, wie ein älterer Bruder in Zungen zu reden begann, in einer Sprache, die er nicht gelernt hatte. Und immer wieder war Jesus Christus am Ende jeder erkennbaren Aussagefolge. Ich dachte, seltsam, wie wird denn die Auslegung sein? Und dann kam ein herrlicher Lobpreis und Hymnus auf Jesus. Und ich dachte, wie mag der erst klingen, wenn Musik dazu kommt. Und dann erlebten wir, wie einige Schwestern miteinander zu singen begannen. Meine Frau war mit darunter. Sie sangen in Zungen und begannen auszulegen. Dann die nächste Strophe in Zungen, Auslegung. Wir saßen dabei, hörten einige schrieben mit. Und was war es? Ein Hymnus auf Jesus Christus und seine Herrlichkeit. Brüder und Schwestern, so sehe ich all den Lobpreis, Schätze, alte Kirchenchoräle, Liebe, aber ich sehne mich danach mit vielen, dass wir das wieder erleben. Vom Geist gewirkte Hymnen, die Jesus groß machen. Und darum möchte ich ihn noch einmal lesen. Dieser Hymnus, der hat nur ein Thema und das ist Jesus. Er wurde geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt durch den Geist, geschaut von den Engeln, verkündigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Das ist dieses sechsfache Zeugnis über Jesus. Tobias, jetzt kommt die Quintessenz. Dein Wandeln im Hause Gottes muss christozentrisch sein. Deine Arbeit mit jungen Leuten mit viel Gaudi muss christozentrisch sein. Deine Predigt mit vielen Gags und Lautstärke muss christozentrisch sein. Dein Denken muss christozentrisch sein und dein Beten auch. Dann bewegst du dich in einer richtigen Weise im Hause Gottes, denn dann wird Jesus groß gemacht, dann wird er verherrlicht. Und wir wollen noch kurz hineinschauen in diesen Hymnus. Er wurde geoffenbart im Fleisch. Eine Regel der Bibelauslegung ist, Bibel muss mit Bibel ausgelegt werden. Wir gehen ins erste Kapitel des Johannesbriefes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und dasselbe ist Gott. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Die Menschwerdung Jesu. Die Zeugung durch den Heiligen Geist im Leib der Maria, die Jungfrauengeburt, das ist zentrales Grundbekenntnis der Gemeinde Jesu. Warum muss das so betont werden? Weil wir so viel philosophisch, theologisch abwegiges Denken haben. Und das macht mich unendlich traurig, dass ein führender evangelischer Theologe gesagt hat, ein Universitätsprofessor, 80% meiner Kollegen als Theologieprofessoren glauben nicht an die ewige Gottheit Jesu, seine Menschwerdung und seine Jungfrauengeburt. Und das wird zunehmen. Und wir sind herausgefordert, unbeirrbar dazu zu stehen und das bezeugen. Er wurde offenbart im Fleisch. Gott ist so groß, dass er sich so klein machen konnte, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde. Dazu gehört eine unendliche Größe dazu. Jetzt folgt die zweite Strophe dieses Hymnus. Gerechtfertigt durch den Geist. Das Wort gerechtfertigt hat ja zwei Bedeutungen. Einmal gerecht gesprochen im Hinblick auf Sünder, die das Heil annehmen. Und gerechtfertigt hat die zweite Bedeutung, das ist bestätigt durch den Geist. Und das sehen wir, als Jesus in der Synagoge in Nazareth die Jesaja-Rolle nimmt, da liest er: Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt, er hat mich gesandt. Und dann liest er diesen Auftrag. Und auch später, wenn die Wunder geschehen, wenn Dämonen ausfahren und Menschen ihn angreifen, wenn nun das Reich Gottes durch den Geist und den Finger Gottes offenbar wird, spricht Jesus davon. Und wir sehen, gerechtfertigt. Der Vater spricht, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Durch ihn zeigt sich Gott. Wer ihn sieht, sieht Gott. Wer ihn handeln sieht, sieht Gottes Handeln. Und wer Jesu und sein Wort reden hört, der hört Gott reden. Geschaut von den Engeln. Hier stoßen wir jetzt nicht in den Bereich einer alten, geheimnisvollen Engeltheorie vor. Übrigens, sowas hat ja zurzeit wieder Konjunktur und macht mir große Sorgen. Die Bibel sagt, Engel gelüstet ist, hineinzuschauen in das Geheimnis Gottes. Aber sie können nur staunen. Aber diese Diener Gottes, keine kleinen, pausbäckigen Kindchen mit Stummelflügeln, zu kurzen Hemdchen und Täteretä für den Weihnachtsbaum, auch keine lichtgewandeten Fischerchöre an den Hängen des Himmels, nein, mächtige Helden Gottes, geschaut von den Engeln. Sie haben seinen Weg staunend begleitet, als er in Bethlehem geboren wurde, als kleines, schwaches Baby. Da war die Heeresmacht Gottes auf den Hirtenfeldern von Bethlehem. Da kam der Engel Gottes. Dass die Hirten nicht nur bleich wurden und die Knie schlotterten, die fürchteten sich schier zu Tode. Und von daher all diese kuscheligen und unsere Gemüt so stimulierenden Engelgeschichten, vergesst sie. Es sind Gottes machtvolle Boten. Nachdem Jesus die Versuchung bestanden hat, kamen Engel und dienten ihm in Gethsemane, als er dort rang und als sein Schweiß zu Blut wurde, kam ein Engel und stärkte ihn. Da ist eine reale Welt, die heute überhaupt nicht mehr gesehen wird. Wir aber als Gemeinde Jesu wissen darum. Und dann kommt die vierte Strophe, verkündigt unter den Nationen. Dadurch diese kleine, eingeschüchterte Schar nach Karfreitag und Ostern an. Aber schaut euch diese Gruppe an, inzwischen 120 mit Freunden und anderen dabei, mit dem Heiligen Geist erfüllt und der Verheißung. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in ganz Samarien und bis an die Enden der Erde. Und Paulus steht mitten in diesem Dienst und Timotheus hat ihn erlebt. Und so verkündigt die Gemeinde, verkündigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt. Es geht nicht, die Welt zu christianisieren, es geht nicht darum, die Welt zu verbessern, es geht nicht, die Moral zu heben, sondern es geht darum, dass Sünder durch Glauben gerettet werden und im Glauben die Verwandlung durch Jesus Christus erleben. Darum geht es, das große Geheimnis des Glaubens. Und dann die Bezeugung aufgenommen in die Herrlichkeit. Das ist das Zeugnis der Himmelfahrt. Von der Mehrzahl der Theologen angezweifelt. Von da hat man auch keine Hoffnung mehr, dass er wiederkommen wird, seine Gemeinde zu entrücken, dass er wiederkommen wird, sein Reich aufzurichten, dass er wiederkommen wird, um letztendlich Gericht zu halten. All diese Aussagen, wenn die Gemeinde dazu steht, darin lebt, dass ihre Gedanken, ihre Herzen füllt, dann ist Gemeinde Pfeiler. Dann ist Gemeinde Fundament und Grundstein der Wahrheit, die Jesus Christus ist. Tobias, du stehst vor einer großen Aufgabe, dir anvertrauten Menschen diese Vision zu vermitteln, ihnen deutlich zu machen, was es heißt, Jesus zu begegnen, Jesus anzunehmen, sich taufen zu lassen, sich einer Gemeinde vor Ort anzuschließen. Und dann mache ich ihnen deutlich, es geht nicht nur darum, meinen Stuhl warm zu halten und die Kollekte ein klein wenig anzureichern. Es geht darum, dass die Gemeinde dieses, worüber wir jetzt hier gesprochen haben, nicht nur proklamiert, sondern darin auch lebt. Damit du weißt, wie du dich im Hause Gottes zu bewegen hast. Und Manfred, da darf ich jetzt auch euch anderen Leiter ansprechen, damit auch ihr euch neu daran erinnert. Ich darf all die Verantwortlichen in all den Gemeindebereichen ansprechen, dass auch ihr euch daran erinnert, an welch einer Arbeit ihr steht und was ihr vermittelt. und dann auch alle Gemeindemitglieder, dass euch deutlich wird, worum es geht. Jemand hat mal bei irgendeiner Sache so einen Spruch gesagt, den habe ich nicht vergessen. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Wenn ihr also sonst nichts mitnehmt, dann nehmt das mit. Aber am Ende steht ein Doppelpunkt und dahinter steht dann was? Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt Jesus Christus, der Herr seiner Gemeinde, der sich in ihr offenbart. Tobias, das möchte ich dir ins Herz sprechen, in die deine Gedanken sprechen. Und wenn du irgendwann mal was vergessen hast, darfst du zurückfragen. Ich brauche da nicht zu irgendeinem Konzept nachgraben. Das hat sich mir tief ins Herz hineingegraben. Aber nun möchte ich dir die Gelegenheit geben, Tobias, dass du jetzt selber einmal sagst, wie denn du zu der Sache stehst oder zu diesem Stehen in der Sache gekommen bist. Bitte schön.
Genau, vielen Dank, Richard, schon mal, auch dass du die Ordination machst. Vielleicht noch ganz kurz auch ein paar Worte zu Richard. Eigentlich hatten wir während dem Studium gar nicht so viel Gemeinschaft, aber ich kann das absolut unterstützen, was Manfred auch vorgesagt hat. Ich weiß noch, wo ich dich das erste Mal gesehen habe, ich kann mich noch voll dran erinnern und es war wirklich so, wie Manfred gesagt hat, man hat sofort Respekt. So einen tiefen Respekt, wo man denkt, wow, aber es ist kein abstoßender Respekt, wo du denkst, irgendwie Angst vor ihm, sondern wirklich ja dieses Vaterding da auch dabei. Und deswegen, als ich die Liste bekommen habe, wo ich durchgegangen bin, habe ich deinen Namen gesehen und gedacht, ja, das ist der richtige Mann für heute. Und dann wusste ich ja auch, dass Manfred dich schon kennt und dadurch war es dann noch einfacher. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Genau, Richard hat mich gebeten, ne, dass ich ein paar Worte, darüber sage, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass ich Pastor werden wollte, Pastor geworden bin, jetzt schon fast, noch nicht ganz. Genau. Und zwar, ich denke, die Bilder, die Cindy am Anfang gezeigt hat, die passen auch so ein bisschen zu meinem ganzen Leben. Ja? Finde ich sehr gut, wusste nicht, dass es kommt. Ja? Cindy, falls es dir zu leise ist, mach einfach so. Ja? Genau. Das können wir ab jetzt so machen. Auf jeden Fall, ich war schon immer einer, der Action geliebt hat. Ja, und ein Hindernis war für mich eigentlich kein Problem, sondern es war eine Herausforderung, dieses Hindernis irgendwie zu überspringen, irgendwie drüber zu kommen. Deswegen, Bäume werden ausgerissen und nicht drumherum gegangen. Ja, also so jemand war ich eigentlich schon immer und das zeichnet eigentlich schon mein ganzes Leben ab. Und ich bin ja mit etwa 17 Jahren Christ geworden. Davor habe ich mit Gott und Jesus eigentlich gar nichts zu tun haben wollen. Ich habe eigentlich mich eher lächerlich über die ganzen Sachen gemacht. Und irgendwann hat es mich dann doch erwischt und ich bin Christ geworden. Und für mich war damals klar, okay, wenn ich Christ bin, dann möchte ich es wirklich zu 100% sein. Ja? Also für mich war es ganz klar, es gibt nicht so dieses Larifari, sonntags in die Kirche gehen und danach wieder nach Hause und der Rest ist dann Freizeit. Sondern für mich war klar, wenn ich Christ werden möchte, wenn ich es wirklich bin, dann bin ich es richtig. Und wenn man mich so als Menschen von früher gesehen hat, dann weiß man, dass ich wirklich einer war, der Abenteuer geliebt hat, der Action geliebt hat, wenn irgendwo was zu erleben gab, dann war ich dabei. Ja? Und genauso war es auch dann, nachdem ich Christ geworden bin, ich dachte, okay, was könnte ich für Jesus tun? Was könnte ich für ihn tun? Was ist meine Aufgabe, wenn ich jetzt Christ bin? Und für mich war klar, wenn ich Christ bin, dann möchte ich mein Leben zu 100% Jesus geben. Also ich möchte wirklich irgendwas vollzeitlich für ihn machen. Und so wie ich halt damals drauf habe ich überlegt, okay, was könnte so richtig krass sein, ja? Pastor war easy für mich damals noch, ja, also das war irgendwie so, Pastor ist leicht, ja, würde ich heute anders sagen, aber auf jeden Fall ist es wirklich so, dass ich mir dann überlegt, okay, was könnte ich machen, und dann habe ich gedacht, hey, es gibt doch unerreichte Volksstämme, so im Amazonasgebiet, Indianer, die noch nie was von Jesus gehört haben, da möchte ich gerne hingehen. So, das war mein Ding. Das ist wahrscheinlich so das krasseste Abenteuer, was man erleben kann. Und da habe ich alles drauf ausgerichtet. Ich habe Bücher darüber gelesen und so weiter. Und für mich war wichtig, ich möchte wirklich ja für Jesus alles geben. Und dann war es so, dass Gott dann zu mir gesagt hat, Tobias, du musst noch eine Bibelschule besuchen. Da war ich erstmal auf einer Bibelschule in der Nähe von Hannover. Danach, um das ein bisschen schneller zu machen, war ich dann angestellt in der Gemeinde eine Zeit lang. Und von dort hat es mich dann auf die Philippinen geführt, wo ich einfach gesagt habe, okay, jetzt gehen wir auf die Philippinen. Ich wusste nämlich, auf den Philippinen gibt es diese Bergdörfer, wo auch Menschen sind, die noch nie was von Jesus gehört haben, wo es auch sehr schwer ist, hinzukommen. Und ich habe gedacht, hey, vielleicht ist das jetzt der Weg dorthin. Also sind mir und ich, wir waren damals schon verheiratet, auf die Philippinen ausgereist, hatten alles in Deutschland verkauft und haben gesagt, hey, dort werden, da habe ich zumindest gedacht, mir war es ja noch nicht ganz so sicher, aber ich war mir sicher, wir bleiben dort, wir kommen nicht mehr zurück. Und ich weiß noch, das ist das, was ich wollte. Ja, das war, mein ganzes Herz hat da aufgeblüht, das zu erleben. Und auf jeden Fall bin ich dorthin und ich weiß noch, nach etwa zweieinhalb Monaten, wo ich dann dort auf dieser Schule dort war, habe ich ein ganz klares Reden von Gott gehört, wo Gott zu mir gesagt hat, Tobias, ich möchte, dass du zurück nach Deutschland gehst und Theologie studierst. Ihr könnt euch eins glauben, es gibt manchmal Situationen, wo man das Reden Gottes nicht hören möchte. Das war so eine. Weil ich eigentlich nicht zurück wollte. Eigentlich habe ich gesagt, das ist meine Berufung doch. Wie kommt es jetzt dazu, dass ich jetzt zurückgehen soll? Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, du musst es mir ganz klar bestätigen. Was er dann auch gemacht hat, einerseits bin ich plötzlich jemandem dort begegnet, der Lehrer im Beröa war, wo ich studiert habe später. Und mir war klar, wenn ich studiere, dann auf dieser Schule, dem bin ich plötzlich begegnet, dort auf den Philippinen, auf einer Base, wusste nicht, dass das ein Lehrer ist. Wir sind dann irgendwie ins Gespräch gekommen. Plötzlich hat sich herausgestellt, das ist ein Lehrer von Beröa. Und ich habe gedacht, okay Gott, ist es jetzt das Richtige? Und dann kam noch mal einer auf mich zu und so weiter. Und irgendwann war für mich klar, okay, ich mache das jetzt. Und ich muss zugeben, am Anfang habe ich das sehr widerwillig gemacht. Es war schon irgendwie so, dass ich am Anfang dachte, ja gut, okay, ich habe ja irgendwann mal gesagt, ich möchte alles das tun, was Gott von mir möchte. Also mache ich das jetzt auch und bin dann zurück nach Beröa, also nach Erzhausen und habe dann angefangen, dort zu studieren. Und ich muss sagen, umso mehr ich studiert habe, umso länger ich dort war, umso mehr hat es mir Spaß gemacht. Und ich bin nicht unbedingt das Sprachgenie. Ja, und ich habe wirklich Schiss gehabt vor, also muss man schon sagen, ich habe wirklich Angst gehabt vor Hebräisch und Griechisch. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin so froh über unseren Lehrer Rudolf Fichtner dort. Rudi nennen ihn alle dort. Es ist ein Lehrer, der es geschafft hat, dass du dich jedes Mal gefreut hast, wenn Griechisch und Hebräisch dran ist. Ja? Egal wie schwer es war, du hast dich jedes Mal drauf gefreut. Und ich habe gemerkt, wie Gott mich dadurch durchgetragen und ich von Mal zu Mal eigentlich immer mehr Lust gehabt habe, Pastor zu werden. Ne? Und ich irgendwann wusste, ja, das ist wirklich meine Berufung. Das war richtig, was ich gemacht habe, auch wenn ich am Anfang nicht wollte. Und heute bin ich glücklich, es gepackt zu haben. Ja. Und ich denke, mit Gottes Hilfe, ich bin eigentlich ohne große Probleme da durchgegangen. Ich habe nie irgendwie eine Prüfung verhauen und es gab relativ viele Prüfungen. Ich musste nebenher arbeiten, jeden Tag fast zum Teil, einfach damit wir das Geld verdient haben. Das, was mir auch Spaß gemacht hat. Aber ich habe gemerkt, einfach, wie Gott mich durch diese ganze Sache durchgetragen hat und ich eigentlich sagen kann, es war eine super Zeit und ich mich jetzt darauf freue eigentlich, das geschafft zu haben und ich weiß, es ist das Richtige. Genau. Vielen Dank.
Ich möchte auch die Verantwortlichen in der Gemeinde, die Pastoren bitten, mit vorzukommen. was ist und was bedeutet Ordination? Drei Dinge. Erstens eine persönliche Berufung. Davon hat Tobias berichtet. Zweitens eine Berufung, die erkannt wird, und zwar von der Gemeinde. Darum ist Gemeinde wichtig. Und drittens eine solche persönliche Berufung, eine Berufung, die erkannt worden ist, ist dann eine Berufung, die auch anerkannt wird und werden soll. Und das ist die Ordination. Und das wollen wir heute in der Gegenwart Gottes und in der Gegenwart dieser Gemeinde tun und über Tobias und Miriam beten, sie segnen, damit Gott sie auch weiterhin gebraucht. Ehe ich die Ordination selbst vornehme, möchte ich aber Tobias und Miriam noch zwei Bibelpassagen lesen. Paulus schreibt in demselben Brief, aus dem wir das Wort Gottes gehört haben, jetzt im 4. Kapitel: Sei den Gläubigen ein Vorbild in deinen Worten, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, im Glauben, in der Lauterkeit. Lies ihnen eifrig aus der Schrift vor. Galt damals für viele Analphabeten, aber wir haben heute so viel behinderte Leute, die haben den Kopf voll Medienmüll. Den muss man immer wieder Gottes Wort lesen, vorlesen. Ermahne, das ist positive Ausrichtung, und belehre sie, bis ich komme. Vernachlässige die Gabe nicht, die in dir ist und die verliehen wurde, als die Ältesten aufgrund prophetischer Worte gemeinsam die Hände auflegten. Gott hat dir bereits etwas gegeben und euch. Aber jetzt in der Ordination, wenn wir beten, dürft ihr ganz fest damit rechnen, dass Gott etwas Zusätzliches, Weiterführendes hat, und vergiss nie, was Gott dir gegeben hat. Und wenn es dann ganz schlimm wird, mach's ruhig so, wie ich es einige Male gemacht habe. Lieber Gott, du hast mich berufen, jetzt seh zu, wie du mich da durchbringst. Dafür sollst du sorgen, darin sollst du leben, damit alle deine Fortschritte offenbar werden. Achte auf dich selbst und auf die Lehre. Halte daran fest. Wenn du das tust, rettest du dich und alle, die auf dich hören. Und noch ein weiteres Wort. Du, ein Mann Gottes, strebe unermüdlich nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Darum geht es heute auch. Ich gebiete dir bei Gott, von dem alles Leben kommt, und bei Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis abgelegt hat und als Zeuge dafür eingetreten ist. Erfülle deinen Auftrag rein, ohne Tadel, bis zum Erscheinen Jesu Christi, unseres Herrn. Und nun, lieber Tobias, und das schließt dich, liebe Miriam, mit ein, möchte ich dir die Ordinationsfragen stellen im Auftrag unseres Gemeindebundes, des Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Denn ein Dienst, eine Berufung braucht die Einbindung. Vielleicht erinnerst du dich, irgendwann haben mich Studenten gefragt, wie man 50 Jahre im Dienst durchhält. Da habe ich gesagt, drei Dinge: die Gnade Gottes, eine gute Frau und die Gemeinschaft der Berufenen. Und mit der Ordination heute darfst du wissen, dass auch betend Vorstand und andere an alle die gedenken, die auch Bröer studiert, ihren weiteren Weg gehen. Und so möchte ich dich fragen, Tobias Nitsch, du weißt dich von Gott zum geistlichen Dienst berufen und stehst heute hier in Gottes Gegenwart, um vor Gott und der versammelten Gemeinde deine Berufung festzumachen und in den pastoralen Dienst einzutreten. Tobias, bist du bereit, dieser Berufung Gottes nach Matthäus 6,33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, Priorität in deinem Leben einzuräumen, auch wenn du dadurch Nachteile hast und Opfer zu bringen sind? Wenn du das willst, dann sage jetzt laut und deutlich: Ja, ich bin bereit.
Ja, ich bin bereit.
Willst du deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus pflegen und in Erfüllung deiner Berufung auf deine geistliche Gesundheit und persönliche Entwicklung achten? Bist du bereit, die Maßstäbe christlicher Lebensführung und Nächstenliebe für dich als verbindlich anzusehen, um dich um einen vorbildlichen Lebensstil zu bemühen? Tobias, bekennst du dich zur göttlichen Inspiration der ganzen Heiligen Schrift und bist bereit, zu allen Wahrheiten der Bibel zu stehen und sie zu verkündigen? Wenn du das willst, sage: Ja, ich gelobe es.
Ja, ich gelobe es.
Bist du bereit, dir die von Gott anvertraute Gemeinde und die Menschen zu lieben, zu fördern, vor Schaden zu bewahren und mit ganzer Kraft zu bauen? Willst du dich um das Heil der dir anvertrauten Menschen mühen, niemanden aufgeben und dich verpflichten, das Beichtgeheimnis zu wahren? Tobias, bist du bereit, die Einheit im Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden, denn darin bist du Pastor, auch gegenüber der Öffentlichkeit, diese Gemeinschaft zu pflegen, zu bewahren und in Loyalität und Einordnung die Verfassung und Richtlinien des Bundes zu achten, dann sage: Ja, mit Gottes Hilfe will ich es tun.
Ja, mit Gottes Hilfe will ich es tun.
Wir haben jetzt, liebe Gemeinde, das Ordinationsgelübnis von Tobias gehört. Wir wollen ihn und seiner lieben Frau Miriam und ihrem Kleinen, ein Junge, schön, der ja auch Recht hat, mitgesegnet zu werden, wollen ihn der gnädigen und helfenden Liebe unseres Herrn Jesus Christus anvertrauen und bitten um Kraft und um Leitung des Heiligen Geistes zur Erfüllung dieser Aufgabe. Amen. Ich darf bitten, dass ihr einige Schritte vorkommt, dass sich die Gemeindeleitung um euch sammelt und wir euch dann segnen. Du ewiger Gott und Vater, wir stehen jetzt in deiner Gegenwart, in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke dir von Herzen für Tobias, für Berufung in seinem Leben. Danke dir für Miriam, für Berufung in ihrem Leben. Und ich bete jetzt, dass all das, was du für ihn
vorbereite das dann Segen jetzt in sein Leben, in ihr Leben strömt zu dem Dienst, zu dem du sie berufen hast. Herr, ich bitte um Weisheit, ich bete um Demut, ich bete um Kraft, ich bete, Herr, um die ganze Fülle deines Segens und segne euch jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu dem Dienst, zu dem euch der Herr berufen hat. Ich möchte jetzt noch zwei der Pastoren bitten zu beten. Manfred.
Herr Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für den Mut, die Opferbereitschaft, die Treue, die Hingabe, die Liebe zu dir, Herr, dass du den beiden geschenkt hast. Wir danken dir, Herr, dass sie treu deinem Wort gefolgt sind. Herr, wir danken dir, dass du sie zusammengestellt hast, dass sie auch als Einheit dienen, Herr. Herr, niemand kann Pastor sein, außer in dir. Mit deiner Kraft, mit deiner Salbung, mit deiner Mithilfe, Herr. Und ich danke dir schon jetzt, dass du dein Wort erfüllen wirst, dass es eine gute Aufgabe ist. Wer nach diesem Amt trachtet, dass es eine gute, eine schöne Aufgabe ist, Herr. Bei allen Schwierigkeiten, die kommen werden, Herr, wir dürfen vertrauen, dass du immer dabei sein wirst. Ich habe gestern ein Wort gekriegt für euch aus dem Psalmen. Das ist ein simples Wort, aber so gut. Habe deine Lust am Herrn. Er wird euch geben, was euer Herz begehrt. Und ich weiß 100%ig, dass das ein Wort ist für euch, das ihr mitnehmen könnt. Ja, und dafür danken wir dir, dass dieses Feuer nie ausgehen wird, dass die Freude an dir, die Lust an dir, dir in der Nachfolge, in allen Problembereichen, in allen guten und schlechten Zeiten, komme was wolle, dass diese Lust an dir niemals verlöschen wird. Und du wirst den beiden geben, was ihr Herz begehrt, Herr. Danke, dass dein Segen sie begleitet, dass du ihnen Weisheit gibst in allen Entscheidungen, die zu treffen sind. Und danke, Herr, dass du sie zum Vorbild machst. In Jesu Namen. Amen.
Jesus, danke dafür, dass du Mut und Kühnheit in Tobi und mir hineingelegt hast. Und dass es ein Mut ist und eine Kühnheit, die nicht aus ihnen selbst kommt, aus ihrer eigenen Persönlichkeit, sondern dass sie entspringt aus einem tiefen Glauben an dich, Jesus. Aus einem tiefen Glauben an das, daran, dass deine Kraft größer ist als die Umstände ihres Lebens und unseres Lebens, Herr. Danke dafür, dass dieser Glaube ihnen die Zuversicht gibt, dass sie mit dir über Mauern springen können, dass sie mit dir Hindernisse überwinden können. Und dass dieser Mut und diese Kühnheit sie immer wieder herausfordern wird, Hindernisse zu überwinden, Neues zu wagen, sich nicht zufrieden damit zu geben, dass die Umstände ihnen zurufen, dass Dinge nicht möglich sind, sondern dass sie immer wieder zu dir kommen werden, um diesen Mut zu finden, Dinge, neue Wege zu gehen, Wege einzuschlagen, die sie vorher nicht gegangen sind und das feste Vertrauen an dich dabei zu haben, Herr. Danke für diesen tiefen Mut diese Kühnheit in ihrem Herzen. Amen.
Gott zeigt mir innerlich ein Bild für euch. Ihr steht vor einem Wald, aber es ist nicht so ein Wald, wie wir uns vorstellen, sondern voll mit Gestrüpp, Dornen und schier undurchdringlich. Und ihr steht davor und fragt, wie kommen wir da durch? Doch dann kommt eine Feuersäule und beginnt, einen Weg hindurch zu brennen durch all diese Widerstände. Und ihr könnt hindurchgehen zu dem Ziel, das vor euch steht. Und so spricht der Herr. Nicht eure Kraft, sondern meine Kraft. Die Kraft des Heiligen Geistes wird die Dinge möglich werden lassen, vor die ihr gestellt werdet. Und wenn ihr vor dieser Situation steht, dann rechnet damit und ihr werdet es erleben. Denn der Herr ist ein Herr auch heiligen Feuers, in solchen Situationen. Amen. Nun darf ich dir, Tobias, im Namen des Vorstandes deine Ordinationsurkunde aushändigen. Ein bisschen schwierig mit all den Klarsichthüllen. Was du damit machst, ob du an die Wand hängst oder sonst wo, es soll dich an diesen Tag erinnern. Was aber wesentlich ist, dein Ordinationsversprechen ist hier aufgezeichnet und auf der Rückseite findest du deinen Amtsausweis, Wir leben in einer verwalteten Welt und es wird Situationen geben, wo du die Vorrechte, die du als Pastor und Geistlicher hast, in Anspruch nehmen darfst. Aber ich möchte dich nachdrücklich erinnern, benutze sie nie zu deinem eigenen Nutzen, sondern nur für Menschen, für Dienste und Aufgaben, die dir anvertraut sind. Ich wünsche Gottes Segen.